Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Armut macht krank und einsam, besonders dann, wenn alte Menschen arm sind. Im Gegensatz zu Jungen gibt es für sie kaum noch einen Ausweg und wenig Hoffnung auf Besserung. Trotzdem fällt es vielen Menschen in Altersarmut schwer, sich helfen zu lassen. Forscher gehen davon aus, dass 60% der von Armut betroffenen Senioren nicht die Hilfe annehmen, die ihnen eigentlich zusteht. Und viele rutschen in die Schuldenfalle. Felicitas Böselager hat zwei Rentner getroffen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise über Wasser halten.
Komm her, komm her. Ich mag die auch noch nicht drängen, dafür sind die noch zu kurz bei mir. Mein Sohn kriegt sie besser hin. Man weiß ja nicht, was die durchgemacht haben.
Zwei Wellensittiche sitzen auf Elvira Kösters Fernseher. Engelchen nennt sie die beiden. Köster hat sie vor wenigen Wochen in einem durchnässten Pappkarton auf dem Sperrmüll gefunden und mit nach Hause genommen.
Samstag, sonntags ist das ja manchmal wirklich ein bisschen langweilig. Und dann spreche ich ja manchmal gar nicht. So, aber jetzt ist das ja so, jetzt muss ich sprechen. Wir müssen uns ja guten Morgen sagen. Und wenn ich weggehe, sage ich, ich komme bald wieder. So ist es aber, wenn man allein ist. Man muss sich irgendwas suchen.
Die Wellensittiche vertreiben Elvira Kösters Einsamkeit. Köster, die eigentlich anders heißt, wohnt in Gröpelingen, einem der ärmsten Stadtteile Bremens. Sie ist 66 Jahre alt und bezieht seit Januar Rente. Gemeinsam mit der Witwenrente hat sie knapp 1.050 € im Monat zur Verfügung. Die Wohnung kostet 500 €, bleiben 550 € für Strom, Wasser, den Fernseher und zum Leben. Köster hat kein Internet und besitzt ein kleines Nokia-Handy mit einer Prepaid-Karte.
Ich kaufe mir Karten, weil ich mal knapp bin, kann ich eben keine Karte kaufen, dann muss ich warten. Weil ich dann ja irgendwann das dann wieder aufladen kann, denn erreichbar bin ich ja immer. So weit muss man dann denken, ne?
Köster hat als junge Frau zuerst eine Bäckerlehre und dann eine Lehre zur Bankkauffrau gemacht. Die Stelle in der Bank hat sie aber bald aufgegeben, weil ihr Sohn zur Welt kam und schließlich ihr Mann krank wurde, den sie alleine bis zu seinem Tod gepflegt hat. Um die Familie irgendwie über Wasser zu halten, hat sie gleichzeitig für 4,25 Euro bei Kick gearbeitet oder bei der Nachbarschaftshilfe. Eine typische Biografie für Menschen, die von Altersarmut bedroht sind, sagt Cornelius Peters von der Caritas Bremen. Aber Altersarmut hat viele Ursachen.
Die Löhne sinken, die Menschen arbeiten in prekären Arbeitsverhältnissen, insbesondere Frauen arbeiten in Teilzeit, viele arbeiten in Minijobs mit dem geringen Mindestlohn, die gebrochenen Erwerbsbiografien spielen natürlich eine Rolle, Kindererziehungszeiten, natürlich werden die Kindererziehungszeiten in der Rente angerechnet, aber trotzdem ist es zu gering. Also der Großteil sind Frauen.
Im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern sind Frauen in Deutschland besonders von Altersarmut bedroht. Das zeigen die Zahlen der OECD. Frauen bekommen durchschnittlich 46% weniger Rente als Männer. Deutschland ist damit Schlusslicht im gesamteuropäischen Vergleich. Es sei ein großes Problem, Menschen, die in Altersarmut leben, zu erreichen, berichtet Sozialarbeiter Peters. Viele wollten sich aus Scham nicht helfen lassen und getrauten sich zum Beispiel nicht, die Grundsicherung zu beantragen, die ihnen eigentlich zusteht. Auch Kösters versucht lieber, sich selbst zu helfen, als zum Amt zu gehen.
Nie waren wir beim Amt. Ja, ist so.
Auf die Frage, warum sie nie zum Amt gehen würde, hat sie keine rechte Antwort. David Brazer von der AWO in Bremen beobachtet das gleiche Phänomen. Er sieht aber nicht nur Scham als Grund.
Es ist aber auch teilweise wirklich, das erlebe ich in der Generation, mit der ich jetzt zu tun habe, häufig noch eine Frage der Haltung. Also die Haltung auch zu haben, ich brauche das nicht und ich habe das noch nie gebraucht und bevor ich das brauche, muss aber noch was ganz anderes passieren.
Besonders schwer, Hilfe anzunehmen, sei es für diejenigen Rentner und Rentnerinnen, die ihr Leben lang erwerbstätig waren und deren Rente nun trotzdem kaum zum Leben reicht.
Möchten Sie auch Jagdwurst? Möchten Sie auch eine Milch?
Für sie ist es zum Beispiel auch eine große Hürde, zu einer Tafel zu gehen, um dort günstig Lebensmittel zu bekommen. Hans Meyer, der seinen echten Namen auch nicht im Radio hören will, ist 67 und konnte sich erst vor knapp einem halben Jahr dazu überwinden, diese Hilfe anzunehmen. Meyer hat 31 Jahre lang als Seemann gearbeitet, dann umgeschult und Gartenbau gemacht, allerdings als 1-Euro-Jobber.
Ja, auf der einen Seite, ich habe ja eigentlich immer ganz gut gelebt, habe ja nicht schlecht verdient. Also mir fehlen 10 Jahre, wenn du so denkst. an Rente. Da hatte ich weiterhin über 3.000 verdient. Dann hätte ich ein paar hundert Euro mehr Rente gehabt. Ne?
Wenn Meier seine Fixkosten abgezogen hat, dann bleiben ihm im Monat rund 390 Euro. Allerdings muss er auch noch Schulden abbezahlen. 150 Euro werden ihm dafür monatlich vom Konto abgezogen.
Da kann man eigentlich nicht vernünftig leben. Man kommt zwar einigermaßen über die Runden, aber da kann man keine großen Sachen kaufen.
Immer mehr von Armut bedrohte Rentner landen in der Überschuldung. Das hat der Schuldenatlas 2019 gezeigt. Die Verschuldung von Menschen über 70 ist demnach im Vergleich zum Vorjahr rund 45% gestiegen. Grund dafür seien die steigenden Mieten, der wachsende Niedriglohnsektor und die Rentenreform. Zahlen, die die Beobachtungen der Sozialarbeiter stützen. David Brazier organisiert die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe der AWO und spricht von einer wachsenden Altersarmut.
Und wir haben auch viele Helferinnen und Helfer, die bei uns tätig sind, ehrenamtlich, um ihr Einkommen ein bisschen aufzubessern. Und das sind teilweise auch Menschen, die schon in Rente sind und die einfach sagen, mit dem, was ich habe, komme ich nicht gut über die Runden.
So bessert sich auch Elvira Köster ihre Rente auf, geht für andere alte oder kranke Menschen einkaufen, unterhält sich mit ihnen, hilft, die Wohnung ordentlich zu halten. Ein Weg, der Einsamkeit zu entkommen, die häufig mit Armut einhergeht, sagt Brazier.
Armut bringt das Risiko mit sich, dass man sozial abgeschnitten ist. Und da haben wir durchaus Kundinnen und Kunden, die sehen in der ganzen Woche nur ihren Nachbarschaftshelfer oder ihre Nachbarschaftshelferin.
Um mehr Teilhabe zu ermöglichen, fordern Armutsverbände zum Beispiel eine altersgerechte Infrastruktur, höhere Löhne und höhere Renten. Außerdem geben die Zahlen keinen Grund für Optimismus. 2036 soll jeder fünfte Neurentner von Altersarmut bedroht sein. Köster verdient mit der Nachbarschaftshilfe rund 100 Euro zusätzlich. Vor allem aber schätzt sie den Kontakt, den sie durch ihre Arbeit gewinnt. So hat sie hier zum Beispiel ihre mütterliche Freundin kennengelernt, wie sie die inzwischen verstorbene Frau nennt.
Wir sind bis zum bitteren Ende zusammengeblieben. Ich habe ihr das ersetzt, was ihr fehlte, Kinder. Und sie hat mir erzählt, was ich nicht hatte. Keine Eltern, keine Mutter, kein Vater. Und das hat sich mit den Jahren wunderbar war alles zusammengefügt und wir haben wirklich alles zusammen gemacht.
Immer mehr Senioren leben am Existenzminimum. Das war eine Reportage von Felicitas Böselager. Sie leben in einem wohlhabenden Land, haben ein viel gelobtes Sozialsystem und zählen zu den glücklichsten Menschen der Welt, die Dänen. Das ist jetzt sicher nicht neu. Weniger bekannt ist vielleicht, dass die Dänen bei Privatschulden ganz weit vorn sind. Da hat das Land weltweit einen Spitzenplatz. Kein Wunder, die durchschnittlichen Schulden einer dänischen Familie liegen etwa bei dem Dreifachen ihres Jahreseinkommens. Wie kommt das? Miriam Arnst hat in Kopenhagen nach einer Erklärung gesucht.
Marco Bertelsens Haus ist eingeschossig, schlicht und gleich dem seiner Nachbarn. Es liegt in einem dicht bebauten Vorort von Kopenhagen und erfüllt einfach seinen Zweck. Es bietet Bertelsen, seiner Frau und ihren drei Kindern Wohnraum. Marco Bertelsen ist 34 Jahre alt, arbeitet als Pädagoge in einer Grundschule und er ist, wie so viele Dänen, hoch verschuldet. 3 Millionen Kronen schuldet er der Bank, umgerechnet etwa 400.000 Euro. Um die Familienkutsche, die in der Einfahrt parkt, zu kaufen, hat Bertelsen außerdem eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen. Es macht ihm nichts aus, über seine Schulden zu sprechen.
Ich finde, es kommt darauf an, welche Art von Schulden du machst. Ich halte nichts von unnötigen Krediten, die man aufnimmt, um über seine Verhältnisse zu leben. Aber wenn man einen Kredit aufnimmt, um seiner Familie und seinen Kindern ein Leben und ein Heim zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen, dann ist das absolut kein Tabu. Dann sind Schulden eine Notwendigkeit. Ich möchte meinen, dass 80% meiner Freunde und Bekannten ähnlich hohe Schulden haben wie ich. Vielleicht sind es sogar mehr.
Genau wie Bertelsen haben auch seine Freunde Kredite aufgenommen, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Wohneigentum zu besitzen hat in Dänemark Tradition. Mietwohnungen sind Mangelware. Gerade in Großstädten wie Kopenhagen, wo es nicht ungewöhnlich ist, dass Wohnungssuchende 20 bis 30 Jahre auf Wartelisten stehen, bis sie an eine bezahlbare Mietwohnung kommen.
Meine Frau und ich wollten eigentlich keinen Kredit aufnehmen, aber es gab für uns keine Alternative. Letztlich war es die richtige Entscheidung zu kaufen, denn unsere monatlichen Abgaben, die Kreditzinsen eingerechnet, sind niedriger, als sie es wären, wenn wir eine Wohnung mieten würden.
Dabei profitiert Bertelsen auch von den Zinssätzen, die in Dänemark zurzeit ähnlich niedrig sind wie in ganz Europa. Wirtschaftsautor Magnus Barsø sieht die hohen Privatschulden der Dänen als Risikofaktor. Sowohl für den Einzelnen als auch für die dänische Wirtschaft und Gesellschaft.
In Zeiten von Hochkonjunktur und Niedrigzinsen, wie wir sie jetzt sehen, kann der Verbraucher mit hohen Schulden leben. Wenn der Zinssatz um Null liegt und es sogar Negativzinsen gibt, wirkt es fast dumm, keinen Kredit aufzunehmen. Das Problem ist nur, dass wir nicht wissen, wie sich die Zinsen entwickeln. Stell dir vor, das Coronavirus aus China hat einen negativen Einfluss auf den internationalen Handel. Die Konjunktur verschlechtert sich und plötzlich eskalieren die Schulden, die dir gestern noch nichts ausgemacht haben, zu einem riesigen privatökonomischen Problem, was dann wiederum die gesamte Wirtschaftslage verschlechtert.
Magnus Barsø ist Redakteur bei der Tageszeitung Politiken und hat ein Buch über das fast sorglose Verhältnis der Dänen zu Schulden geschrieben. Er fühlt sich heute an die Zeit vor der Finanzkrise 2007 erinnert, die Dänemark besonders hart getroffen hat. Ein wenig Hoffnung hat er aber doch.
Ich erinnere mich deutlich an die euphorischen Nullerjahre. Jeder brauchte eine freistehende Kücheninsel. Die Leute haben ihre Wohnungen zweimal im Jahr renoviert. Konsum war das Einzige, was zählte. Aber ich glaube, die Dänen haben auch aus der Krise gelernt. Wir sind sparsamer geworden. Das ist gesund und es war bitter nötig. Es muss ja nicht jeder Handwerker in einem Porsche herumfahren.
Konsum spielt aber auch heute noch eine wichtige Rolle. Ein Viertel aller jungen Dänen nehmen einen Kredit auf, um ihren Verbrauch zu finanzieren. Seit einigen Jahren erfreut sich besonders eine neue Form von Konsumkrediten großer Beliebtheit, sogenannte Kurzzeit- oder Expresskredite. Werbung dafür ist in Dänemark allgegenwärtig, unter anderem in Bussen und Bahnen.
Kennst du den, wenn du skal bruge penge?
Og det skal gå virkelig stærkt.
In dieser Reklame sieht man, wie ein junger Mann, dem beim Date das Geld fehlt, um die Rechnung zu bezahlen, mit wenigen Klicks sofort 10.000 Kronen auf sein Konto überwiesen bekommt. Diese Kredite mit extrem hohen Zinsen und schwer durchschaubarem Kleingedruckten halten heute zigtausende Dänen in einer Schuldenspirale fest. Nach massivem öffentlichen Druck hat die dänische Regierung kürzlich angekündigt, Obergrenzen für Zinssätze einzuführen und Werbung für die Sofortkredite zu regulieren. Für Marco Bertelsen käme ein Konsumkredit nie in Frage. Er ist mit einem spielsüchtigen Vater aufgewachsen, dessen Schulden die Mutter auch viele Jahre nach der Scheidung noch mit abbezahlen musste.
Ich habe gesehen, was Schulden mit einem Menschen machen können. Ich bin in Sachen Geld extrem vorsichtig, fast schon an der Grenze zum Geizigen. Einfach, weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass man seine Finanzen im Griff hat.
Das bringe er auch seinen Kindern bei. Wenn alles nach Plan läuft, hat Marco Bertelsen sein Haus in 30 Jahren abbezahlt und ist dann schuldenfrei.
Miriam Arns über Dänemarks privaten Schuldenberg.